Ganz, ganz herzlich guten Morgen. Noch einmal ein ganz gesegnetes neues Jahr. Wir freuen uns, dass wir hier miteinander diesen Gottesdienst beginnen dürfen, dieses neue Jahr. Vielen Dank auch am Musikteam, danke dir Jonathan. Danke auch den Brüdern, die sich bereit erklärt haben, beim Abendmahl zu helfen. Vielen, vielen Dank. Nun, dieser Neujahrsgruß 2025, das soll die Grundlage sein, auch für diese heutige Predigt. Da steht: Siehe, ich komme bald, oder auch andere Übersetzungen sagen, siehe, ich komme rasch oder schnell. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Halte fest, halte, was du hast, damit niemand dir deine Krone raube. Das soll die Grundlage sein für diese heutige Predigt heute Morgen. Lass uns nochmal stille werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Du möchtest mir und uns begegnen wieder ganz neu. Du möchtest uns ermutigen. Du möchtest uns aber auch fokussieren wieder ganz neu auf dich selbst. Danke, dass wir miteinander diese Botschaft betrachten dürfen. Danke dafür, dass du uns begegnen möchtest im Abendmahl, dass du uns ermutigen möchtest, einfach ganz klar mit dir unterwegs zu sein. Danke aus tiefstem Herzen. Amen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, damit niemand dir deine Krone raube. Am Anfang eines Jahres, da möchten wir uns doch gegenseitig ermutigen und stärken, trösten, vielleicht auch wachrütteln. Und ich denke, ganz wichtig ist es auch, dass wir immer wieder neu am Anfang eines Jahres, vielleicht nicht nur am Anfang eines Jahres, sondern immer wieder ganz neu unseren Blick auf Jesus richten, ihn im Zentrum haben. Auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Heute ist es ja so, wir sind so oft beschäftigt, vieles nimmt uns gefangen. Und da dürfen wir uns wieder ganz neu fokussieren auf Jesus Christus, auf ihn. Unsere heutige Botschaft möchte ich einteilen in drei verschiedene Punkte. Ich habe gar keine Bibelstellen auf dem Beamer, ihr könnt gerne die Bibel nachschlagen. Ich versuche langsam zu sprechen, auch für unsere Übersetzer. Ich weiß nicht, ob es klappt. Auf alle Fälle drei Punkte. Der erste Punkt, die Stunde der Versuchung. Halte, was du hast, und dann der Tag der Krönung. Der erste Punkt, die Stunde der Versuchung. Wir haben ja gelesen, schlagen Sie auf, Offenbarung 3, Vers 11. Da sagt uns die Bibel: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und wenn wir den Textzusammenhang lesen, dann steht ein Vers vorher steht Folgendes: Weil du das Wort vom Herrn, vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und dann geht es gleich weiter: Siehe, ich komme bald. Also der Herr sagt: Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung. Also der Herr Jesus erfordert uns auf und sagt: Siehe, wir sollen sehen. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, das ist ja das, was der Herr möchte, dass wir hineinschauen, aber dann uns nicht entmutigen lassen, sondern ganz bewusst auf ihn unsere Blicke richten. Auf Jesus Christus. Es heißt hier: Siehe, ich komme bald. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann wird es einem manchmal ganz Angst und Bange. Also mir geht es jedenfalls so. Meine Frau schaut gerne noch im Internet nach, was alles so läuft in der Welt. Sie erzählt es mir dann und sagt: Du Schatz, jetzt ist genug. So viele negative Nachrichten im Internet, so viele negative Dinge, die mich niederdrücken. Ich möchte es nicht mehr hören. Ich möchte wieder ganz neu meinen Blick auf Jesus richten. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Zeit, da konnte man abends getrost spazieren gehen und man musste keine Angst haben. Ich kann mich gut erinnern, dass man unsere Haustüren abends und selbst unter dem Tage nicht zusperren musste. Man bekam keinen unliebsamen Besuch. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo auf den christlichen Schulen, oder besser gesagt, wo in Schulen noch christliches Gedankengut weitergegeben wurde. Als ich in der Schule war, war es so, da hat man Religionsunterricht gehabt. Katholischen und Reformierten. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo man an einer Kirche vorbeiging oder eine Kirche betreten hat, dann war das mit Ehrfurcht und Respekt. Wenn eine Frau in den Bus reingekommen ist, Eltern oder schwanger, ist man aufgestanden. Heute ist so vieles ganz anders. Der Jesus sagt, siehe, also wir sollen in die Welt hineinschauen und wir sollen zur Kenntnis nehmen, in welcher Zeit wir heute leben. Heute wird auf der Straße nicht mehr gegrüßt. Also ich mache es bewusst, ganz bewusst immer wieder. Guten Morgen, grüezi. Und ich schaue mich ganz verdutzt an. Ja, man grüßt sich vielleicht noch, wenn man vom Dorf kommt. Heute werden die Haustüren zugesperrt und gesichert. Unser Schwiegersohn hat überall so Überwachungskameras. Klar, es ist auch sein Hobby. Aber es ist doch da. Ja, aber es ist doch interessant heute, man hat Angst und man muss alles überwachen. Ich habe auch Bewegungsmelder im Haus. Und ich sehe das auf meinem Handy, wenn ich im Urlaub bin, ja, da ist jemand drin. Ich weiß, es ist meine Nachbarin, die schaut, ob die Pflanzen noch Wasser haben. Aber es ist interessant, es hat sich so vieles geändert. Die Ehrfurcht vor Gott ist verschwunden. Und mit wehem Herzen sage ich das? Und auch der Apostel Paulus, er sagt das, der Herr Jesus sagt das. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 12, dass die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird und die Liebe in vielen erkalten. Das ist genau das, was wir doch heute erleben. Und wir haben gelesen von der Stunde der Versuchung. Nun, die Stunde der Versuchung ist nichts anderes als das Offenbarwerden des absolut Bösen. Es ist die Macht der Finsternis, dessen Schatten sich immer mehr ausbreiten und dessen Schatten und Auswirkungen wir immer mehr gewahr werden. Und es wird sich immer mehr offenbaren bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gemeinde Jesus entrückt wird und dann wird es völlig durchbrechen. Und deswegen müssen wir uns nichts vormachen, es wird nicht besser. Es wird nur noch schlimmer. Aber für uns, wir dürfen das erkennen und wir sollen unsere Blicke ganz bewusst auf Jesus richten. Und je näher die Entrückung kommt, je näher die Wiederkunft Jesu, um seine Gemeinde heimzuholen, kommt, umso dunkler wird es werden. Unser christliches Abendland ist nicht mehr christlich. Wir sind zutiefst gottlos geworden. Wir als die Länder der Reformation, der Erweckungsbewegungen, die Länder, die so viele Missionare ausgesandt haben, wir haben uns von der Bibel verabschiedet. Wir haben Christliches mit Füßen getreten und treten es mit Füßen. Wir verachten Gottes Wort und christliche Ethik. Ich weiß nicht, ob das Ihnen bekannt ist, da wurde in Deutschland eine Oper aufgeführt, Sankt, habt ihr schon von dem gehört? Eine ganz tragische Oper, wo alles Christliche, alles Biblische, alles Ethische, alles Göttliche mit Füßen getreten wird. Menschen sind entsetzt rausgegangen aus dieser Oper. Aber die große Mehrheit hat Standing Ovation gebracht. Wir leben in einer Zeit, wo die Olympischen Sommerspiele, die werden eröffnet, mit einer Verhunzung des christlichen Abendmahles mit Transvestiten. Das ist unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo in Kirchen Halloween-Partys gefeiert wird und Gruselräume für Kinder eingerichtet. Wir leben in einer Zeit, wo es keine Rolle spielt, dass gleichgeschlechtliche Paare das Pfarramt in einer Kirche ausüben. Der Herr Jesus sagt, siehe, wir sollen das sehen, aber dabei nicht entmutigt werden, sondern unsere Blicke emporrichten, weil Jesus kommt. Biblische christliche Werte sind überholt, nicht mehr zumutbar, gelten als einengend, negativ für die Persönlichkeitsentwicklung. Moral ist heute eine Sichtweise, eine persönliche Sichtweise, eine gesellschaftliche Interpretation. Und deswegen muss man sich nicht wundern, dass sich so vieles geändert hat. Zum Beispiel wird heute gesagt, Alkoholmissbrauch ist heute eine Krankheit. Nein, man sauft zu viel. Dann wird gesagt, sexuelle Unmoral ist ein individueller Lebensstil. Öffentliche Nacktheit wird dargestellt als ein Recht, das man nicht begrenzen soll. Abtreibung wird dargestellt als eine Möglichkeit der Familien- und Karriereplanung. Suizid im Alter oder bei unheilbarer Krankheit das Recht auf Selbstbestimmung. Und zunehmend wird auch Euthanasie propagiert als die Möglichkeit, um die sozialen Einrichtungen zu entlasten. In dieser Welt, in dieser Zeit leben wir. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme bald und wir sollen sehen, und was alles läuft. Und wenn wir das alles sehen, dann müssen wir merken und sehen, ja, Jesus kann heute wiederkommen. Und die Liste, die ich jetzt aufgeführt habe, kann man beliebig erweitern. Wir sind heute an dem Punkt, wo der Apostel Paulus geschrieben hat in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn und der Tag des Herrn ist immer die Stunde der Versuchung, ist immer die große Trübsal. Da sagt er, denn vor dem Tag des Herrn, also bevor die Stunde der Versuchung kommt, wenn wir schon weg sein werden, bevor das kommt, muss zuerst eine große Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten. Und genau dieser Geist ist heute in Erscheinung, ist da. Nur das persönliche Offenbarwerden dieses Menschen der Auflehnung steht noch aus. Und deswegen, wir müssen uns nicht wundern, wenn die Sünde immer offensichtlicher wird. Und das ist genau der Punkt, wo wir hinschauen. In der Politik, da gibt man von höchster Ebene gibt man Drogen frei. Man legalisiert die Unmoral. Da wird gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. In der Wirtschaft, da verkommt ehrliches Handwerk zur Seltenheit. Und wenn man nicht von Handwerken über den Tisch gezogen wird, dann von irgendjemand anderem. Manager beziehen Saläre, die Diebstahl gleichkommen. Die Maximierung des Gewinnes ist heute die oberste Priorität. Geopolitisch, wenn wir in unsere Welt hineinschauen, da sträuben sich einem die Nackenhaare. Das sind ja alle diese Figuren im Nahen Osten sind gestellt, damit wirklich die große Trübsal kommen kann. In der Ukraine sterben täglich Soldaten. Russland droht mit einem Atomschlag. Vor der Küste Taiwans, da rasselt der chinesische Riese mit seiner Militärmacht. Unser Neujahrsvers heißt, siehe, ich komme bald. Das siehe habe ich jetzt hier nicht dabei, aber steht da in Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Das heißt, Herr Jesus sagt, wir sollen erkennen, wir sollen sehen, was heute läuft und dass manche nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber dann sollen wir aufschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus Christus. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt heißt, halte, was du hast. Wer von Ihnen war schon einmal im Technikmuseum in Speyer? Kann ich wärmstens empfehlen. Wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, in Speyer vorbeifahrt, da seht ihr schon an der Autobahn, seht ihr die Concorde, auch ein Jumbojet, seht ihr da schon schön aufgestellt. Ein wunderbares Museum. Und in diesem Museum, da gibt es auch einen alten, ausgemusterten Seenotretter. Das ist ein Schiff. Und das Schiff heißt John T. Esberger. Die war im westlichen Ostsee, war die auf Einsatz. Hat als Seenotretter gedient vom Jahre 1975 bis 2011. Und ein Seenotretter gehört eigentlich nicht ins Museum, sondern wohin gehört ein Seenotretter, also ein Rettungsboot, ein Schiff? Gehört in die See. Und ein solches Boot ist ganz speziell gebaut. Es kann bei jedem Wind und Wetter hinausfahren. Und selbst wenn es einmal Kiel oben liegt, das heißt, wenn es sich gedreht hat, dreht es sich automatisch wieder um. Und der Slogan dieses Seenotretters, er lautet: Wir fahren raus, wenn die anderen reinkommen. Ein Seenotretter ist gebaut, um Schiffbrüchige zu retten. Ist dazu gedacht, um in Seenot geratene Seeleute reinzuholen. Kranke, Verunfallte an Land zu bringen. Ist nicht die Gemeinde Jesu auch solch ein Seenotretter? Ist nicht die Gemeinde Jesu auch dazu gedacht, um Menschen in ihrer Seelennot beizustehen? Menschen in ihrer Verlorenheit Rettung zu bringen? Sie von dem Verderben zu bewahren? Aber wisst ihr, wie so ein Seenotretter leider ins Museum kommen kann? So kommt es mir manchmal vor, wie wir als Gemeinde Jesu im Museum sind. Wir haben unsere Aufgabe verloren. Und deswegen sagt uns auch unser Text: Halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone raube. Sind wir noch harrende auf Jesus? Warten wir, dass er heute kommt? Sind wir harrende? Sind wir bereit, wenn er heute erscheinen würde? Von einem kleinen Jungen, der wird berichtet, sein Vater war auf See geblieben, das heißt, sein Vater ist auf See ertrunken. Und dieser kleine Junge, er ging jeden Morgen ging er zur Mole, also zur Hafenmauer. Dort, wo sein Vater immer sein Boot angeankert hatte. Und hat gerufen: Papa, Papa, komm heim. Papa, komm zurück. Und wir, erwarten wir Jesus so? Sind wir Wartende auf den, der kommt? Die Zeichen der Zeit, sie stehen ganz klar auf Sturm. Halten wir Ausschau? Sind wir Menschen der Sehnsucht? Menschen, die an ihm festhalten, die auf seine Erscheinung warten, die bereit sind, ihm zu begegnen. Und wisst ihr, je mehr wir warten, je mehr wir uns sehnen, je mehr wir Ausschau halten, umso weniger können wir in der Sünde leben. Es ist einfach logisch. Je mehr ich meine Frau liebe, kann ich doch nicht fremd gehen. Aber wenn ich nur um mich selber drehe, geschieht solche Dinge. Lebe ich in der Erwartung, dass Jesus heute kommt? Und wenn ich in der Erwartung lebe, dass Jesus heute kommt, dann fange ich mich an zu reinigen. Dann lege ich die Sünde ab. Dann lasse ich mich von Gottes Wort in Frage stellen. Ich lasse mich vom Heiligen Geist verändern. Sind wir wirklich so wie dieser Junge, der am Ufer stand und gerufen hat: Papa, komm zurück. Sein Papa kam nie mehr zurück, aber unser Herr Jesus, er kommt. Die lebendige Hoffnung der Wiederkunft Jesu ist der größte Ansporn, um in der Heiligung zu leben. Ist Motivation zur Klarheit und Reinheit. Weckt den Wunsch, ganz nahe bei Jesus zu sein. Erwarten wir Jesus heute noch? In einem alten Lied haben wir gesungen, auch mit den Zionsängern damals: Meister, es drohen die Winde, oder es toben die Winde, die Wellen bedrohen uns sehr. Ja, wir haben gesehen, die Wellen der Gottlosigkeit, die nehmen zu. Die Gewitterwolken am Horizont, die türmen sich. Wir merken, wenn wir all das sehen, das löst in mir, in uns Unsicherheit aus, vielleicht sogar Angst, Fragen. Das sind Sorgen, die einen bereiten. Vielleicht kommt auch noch dazu, wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dass da Versagen ist. Vielleicht auch Krankheit, Not in der Familie. Und wenn wir all das sehen, dann stehen wir in der Gefahr zu resignieren. Und sehr schnell kann man über den Druck, kann man Jesus aus den Augen verlieren, kann man dabei müde werden, im Glaubenskampf nachlassen. Und deswegen sagt hier unser Text, siehe, ich komme bald, oder ich komme bald, halte fest, halte die Gewissheit in deinem Herzen, Jesus kommt. Halte die Gewissheit in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Sieger über Sünde, Tod und Teufel ist. Halte fest, was du hast in Jesus. Erinnere dich daran, das wollen wir auch tun im Abendmahl. Erinnere dich daran, was Jesus für dich getan hat. Ich bin immer wieder neu erstaunt, dass er der ewige Gott Mensch wird. Dass er der ewige Gott in Menschengestalt ans Kreuz geht und für mich und meine Schuld bezahlt. Ich bin immer wieder neu erstaunt darüber, dass er selber zu meinem Vater wird. Ich darf zu ihm sagen, aber lieber Vater, ich bin darüber erstaunt, dass er mir das ewige Leben schenkt. Dass er in meinem Herzen wohnt durch seinen Heiligen Geist. Dass er mir die Zusage gibt und gegeben hat, dass er mich nie verlassen wird. Und dass er mich sogar einmal bei sich im Himmel haben will. Da bin ich erstaunt. Ich gehöre, und wenn du ein Kind Gottes bist, gehörst du zur Familie des lebendigen Gottes. Was für ein Geschenk. Gibt es etwas Schöneres? Und eine Familie ist nie perfekt. Eine Familie ist nie so, dass es nur einfach jeden Tag Sonnenschein ist. Die Gemeinde Jesu ist nicht perfekt. Aber er will dich und mich bei sich im Himmel haben. Und das wird in Perfektion sein. Und deswegen halte fest, nämlich, was haben wir? Wir haben das ganze Wort Gottes. Bleibe bei der Bibel. Lies die Bibel. Der David, er sagt zum Beispiel, Entschuldigung, der David, er sagt im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ich weiß, das Bibellesen ist nicht immer so einfach. Da ist man müde, hat viel zu tun, da ist die Hektik, die Kinder, die schreien. Bei uns nicht mehr der Fall. Bei dir auch nicht mehr, Nathalie, stimmt's, oder? Sie sind nicht ausgeflogen, aber sie schreien nicht mehr so viel, oder? Nee, aber es ist doch, so schnell sind wir irgendwie abgelenkt. Aber wisst ihr, wie lange brauche ich, um den Philipperbrief durchzulesen? Wie lange brauche ich, um den Kolosserbrief durchzulesen? Was denkt ihr? Einfach mal so hinein durchgelesen. Es sind 4 Kapitel. 15 Minuten. 15 Minuten, okay, machen wir das mal so. Lies mal zu Hause einen Kolosserbrief in einem Stück durch. 15 Minuten. 15 Minuten stille Zeit, nicht schlecht. Aber dann lesest du ein zweites Mal, nimmst noch ein paar Buntstifte, lest ein zweites Mal und dann fängst du beim zweiten Mal alles einzustreichen, was zum Beispiel da steht, was Jesus Christus, oder wird deine Bibel, oder besser gesagt der Kolosserbrief, schon ziemlich bunt. Und dann gehst du und machst es ein drittes Mal und dann streichst du alles an, wo drin steht, in ihm, durch ihn, mit ihm. Mit einer anderen Farbe, wird schon ganz rot. Und dann liest es nochmal durch und dann tust du mit einer anderen Farbe immer das Beten einstreichen. Beim 5. Mal der Glaube mit grün, zum Beispiel 6. Mal die Hoffnung. Und dann hast du ein ganzes Malheft vor dir. Und dann schlägst du die Bibel auf und staunst, wie groß unser Gott ist. Und dann sind nur 1,5 Stunden vergangen. Ist doch interessant, oder nicht? Und weißt du, wenn du dann so die Bibel liest, dann betest und sagst, Herr Jesus, öffne du mir dein Wort. Schenk, dass ich dich sehe, dass ich dir begegne, dass ich dich sehen darf, wie du bist, was du für mich getan hast. Und so liest du die Lehrbriefe durch, die Evangelien, das Alte Testament, am Schluss die Offenbarung und staunst über Jesus. Wir haben leider das Staunen über Jesus verloren. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Das Staunen über ihn, den ewigen Gott. Und so kommen wir zum dritten Punkt, der große Tag der Krönung. Halte fest, was du hast, dass niemand dir deine Krone raube oder Krone nehme. Also dieser Vers, wenn ich den so ganz deutlich lese, sagt er mir, Samuel, weißt du, dass du deine Krone verlieren kannst? Das steht hier. Wenn es heißt, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme, das bedeutet doch, dass wir unsere Krone verlieren können. Nicht das ewige Leben. Wir können des Lohnes verlustig gehen. Wir können eines Tages vor einem lebendigen Gott mit leeren Händen dastehen. Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, Hauptsache, ich bin doch gerettet. Das Wichtigste ist doch, dass ich in den Himmel komme. Dazu ein kleiner Vergleich. Ich liebe Hochzeiten. Dieses Jahr haben wir einige Hochzeiten wieder. Wir haben jetzt gerade drei, da vorne sitzen zwei, die sich auch dieses Jahr heiraten möchten. Wir haben jetzt gerade drei Brautpaare bei uns in der Ehevorbereitung. Immer wunderschön, auch heute Nachmittag, wieder zwei, drei Stunden. Die sitzen etwas weiter hinten dort. Einfach immer schön. Ich liebe Hochzeiten, aber wisst ihr, was ich noch mehr liebe? Geburtstage. Ja, warum? Normalerweise heiratet man im Leben nur einmal, oder? Aber Geburtstage feiert man jedes Jahr. Und das Schöne ist doch, wenn man Geburtstag hat, Leute einleitet, dann bekommt man Geschenke. Ja, ich liebe Geschenke. Also ich müsste jetzt nicht mehr Geschenke bringen, keine, ja. Aber einfach ist doch was Schönes, wenn man Geburtstag hat und dann wird man eingeladen und man bekommt Geschenke. Und diese Geschenke müssen gar nicht groß sein. Zum Beispiel eine Marmelade, ein Sirup selber gemacht, oder Schokolade. Ganz klein. Aber es zeigt, ein kleines Geschenk zu einem Geburtstag zeigt, ich habe dich nicht vergessen. Du bist mir wichtig. Ich habe dich lieb. Du bist mir wertvoll. Und wenn ich an einen Geburtstag eingeladen bin und nichts mitbringe, finde ich das immer sehr beschämend. Beschämend, entwürdigend, entblößend für den Eingeladenen und verunehrend für den Gastgeber. Also mir kommt es so vor. Warum sage ich das? Was wirst du eines Tages dem Herrn Jesus zu seinem Fest mitbringen? Was wirst du eines Tages zu seinem Fest ihm mitbringen? Wenn wir vor ihm stehen werden, ist da ein Geschenk, das ihn ehrt? Werden wir mit leeren Händen vor ihm stehen? Ohne ein Zeichen der Wertschätzung, des Dankes, der Anerkennung? Er, der uns eingeladen hat zu seinem Fest, wir werden vor ihm stehen und er hat alles gegeben. Sein Leben hat uns adoptiert an Kinderstatt, hat am Kreuz mit seinem Blut bezahlt und wir stehen vor ihm mit leeren Händen. Die leeren Hände der Undankbarkeit, des Egoismus, des Drehens um sich selber. Und wir haben nur Missachtung für seine Güte, für seine Gnade, so wenig Liebe. Mir kommt es so vor, wie der Apostel Paulus genau über das schreibt, wenn er schreibt in 1. Korinther 3, Vers 15. Er, der ohne Geschenke kommt, wird Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wenn Jesus heute käme, wie würdest du vor ihm stehen? Wie würdest du ihm begegnen? Was hättest du ihm zu bringen? Ja, vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe gar nichts zu bringen. Nein, du hast so viel zu bringen. So viel. Die Bibel sagt uns, als erstes Geschenk, das du ihm mitbringen darfst und heute schon ihm geben. Die Bibel sagt, in Sprüche 23, Vers 26, da sagt uns die Bibel, Herr Jesus, er lädt uns ein und er sagt zu uns, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gibt es ein schöneres Geschenk als ein Herz? Einfach, dass du dich ihm zur Verfügung stellst, mit deinem ganzen Wesen, mit deiner ganzen Art, mit deinem ganzen Sein. Herr Jesus, ich gehöre dir. Gibt es etwas Schöneres? Ich glaube nicht. Du kannst ihm Folgendes bringen, nämlich deine Liebe. In 1. Johannes 4, 19 heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Sind wir noch begeistert von Jesus? Sind wir noch begeistert von ihm, weil er alles gab? Weil er den Himmel verließ, um uns in den Himmel zu holen? Weil er sein Leben gab, um uns ewiges Leben zu schenken? weil er die Sünde, meine Sünde auf sich nahm, um uns Vergebung zuteil werden zu lassen. Wann haben wir das letzte Mal zum Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, ich habe dich aus tiefstem, tiefstem Herzen lieb. Wir dürfen ihm unseren Dank bringen. Haben wir nicht genug Grund zum Danken? Heute Morgen hast du vielleicht geduscht und das Wasser war warm. Hast du Danke gesagt? Kannst du dir vorstellen, du hättest im Flotsch draußen stehen müssen da, bei diesem Hudelwetter, kaltes Wasser ohne Seife und das zum Abtrocknen da, ist schon alt und zerknittert und nicht mit Feinwaschmittel gewaschen. Hast du schon Danke gesagt für das? Hast du Danke gesagt, dass du den Kühlschrank geöffnet hast und war Butter auf, ja, im Kühlschrank, Käse, Wurst? Du hast den Knopf gedrückt und die Kaffeemaschine, die lief. Kein Stromausfall. Und der Kaffee, der kommt aus Kolumbien. Danke gesagt. Hast du Danke gesagt für die Versöhnung? Danke gesagt für die Luft, die dich umgibt? Danke gesagt für jeden neuen Tag? Danke gesagt, dass du mit elektrischem Strom bügeln darfst? Deine Kinder erziehen? Danke gesagt? Ich weiß, das Danken fällt einem nicht immer ganz einfach, gerade wenn man krank ist und man Schmerzen hat. Aber da sagt uns die Bibel Folgendes im Psalm 50, 23, gerade dann, wenn es uns nicht so gut geht und wenn wir irgendwie niedergeschlagen sind, da sagt uns die Bibel Folgendes im Psalm 50, 23, wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du niedergeschlagen bist und traurig, dann gib dir einen Schubs und sagst deine Seele, so wie es der David oft tut, meine Seele lobe den Herrn. Da schubst sich der David selber an und sagt, so, jetzt wird dem Herrn Jesus Danke gesagt. Tust du das? Es ehrt ihn, wenn wir ihn danken, auch wenn Anfechtungen und Not da sind. Und dann kommen wir noch zu der Möglichkeit der Anbetung und des Lobs. So viel kannst du bringen dem Herrn Jesus, hast du das gewusst? Anbetung und Lob. Wir dürfen ihn anbeten, unsere Knie vor ihm beugen, ganz bewusst auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Du ewiger Gott, ich bete dich an. Du, der Schöpfer aller Dinge. Du, der du alles in deinen Händen hältst. Du, der du Gedanken des Friedens über mir hast. Du, der mir entgegenkommt in seiner Gnade. Im Psalm 95, Vers 6, da heißt es Folgendes. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Du kannst noch viel mehr bringen. Die Liste ließe sich ganz lange erweitern. Aber du kannst ihm auch dein Lied bringen. Ich weiß, heute ist es nicht mehr so modern, dass Christen singen. Viel zu wenig, leider. Bei uns im Hauskreis, ich liebe es, wenn wir singen. Wir haben in unserem Hauskreis einige Leute, die können wunderbar Gitarre spielen. Und da wird gesungen, 2, 3, 4 Lieder. Ich liebe das, ja. Und es ist sogar biblisch. Die Bibel sagt uns im Psalm 96, 1. Also wenn du singst, christliche, gute, inhaltsreiche Lieder, die Jesus groß machen, dann singst du zum Lob und zur Ehre des lebendigen Gottes. Es heißt im Psalm 96, 1, singe dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn alle Welt. Ich weiß, singen ist nicht mehr so modern. Und viele sagen, weißt du, ich kann ja gar nicht singen. Aber interessant ist, die AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse, hat etwas herausgebracht über das Singen. Die sagen, ich zitiere, ich lese vor, warum Singen glücklich macht und gesund ist. Das sagt nicht ein Christ, sondern das sagt eine Allgemeine Ortskrankenkasse, die AOK in Deutschland, herausgegeben am 31.07.2020. Da sagen sie, Der Körper produziert nach rund 60 Minuten Singen deutlich mehr Immunbotenstoffe als zuvor und kann sich so beispielsweise besser gegen Viren und Co. wehren. Also wir müssen nicht 60 Minuten singen. Weil, sie sagen dann weiter, schon 15 Minuten Singen hilft, den Körper in Schwung zu bringen und versorgt dabei den Körper mit mehr Sauerstoff. Sie sagen, Singen könnte dabei helfen, zum Beispiel eine Krebstherapie besser durchzustehen. Singen weckt Lebensfreude, kann als natürliches Antidepressivum bezeichnet werden. Während dem Singen wird das Hormon Oxytocin vermehrt ausgeschüttet. Dieses Hormon ist dafür da, um Bindungen zu stärken, Vertrauen zu fördern, Angst zu reduzieren, Entspannung zu erhöhen und so weiter und so fort. Ja, weswegen singen wir dann nicht mehr? Dann braucht man vielleicht eine Tablette weniger. Und es ehrt den Herrn. Singe dem Herrn in 1. Chroniker 16, 23. Singe dem Herrn alle Welt. Verkündigt sein Tun, Tag für Tag sein Heil. Dann sagst du, ja, weißt du, ich kann nicht gut singen. Ich habe niemanden, der mich zu Hause begleitet. Aber hast du ein Handy? Die meisten. Internet? Okay, fantastisch. Dann geh einmal auf evangeliums.net. Weißt du, wie viele Lieder da gespeichert sind, Covid? 40.000 Lieder. 40.000 Lieder, wo man gratis downloaden und streamen kann, mit Musik, mit dem Text. Du hast keine Ausrede, zu Hause nicht zu singen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Und wisst ihr, wenn wir dann eines Tages beim Fest des Herrn Jesus im Himmel sind, dann dürfen wir dem Herrn Jesus so viel bringen. Und weißt du, wer sich da am meisten freut? Der Herr Jesus selber. Er ist der, der uns beschenkt hat und dann wieder beschenkt wird. Und er freut sich, wenn wir ihm die Geschenke seiner Liebe bringen. Die Geschenke der Dankbarkeit, das Geschenk des Vertrauens, das Geschenk des Glaubens, der Treue, des Lobes, der Anbetung. Und fange heute damit an. Wir sind am Anfang eines neuen Jahres. Und wisst ihr, der am meisten Beschenkte wird er selber sein. In Offenbarung 4, Vers 10, da lesen wir, und sie legten ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und sie legen ihre Kronen, das heißt, sie bringen ihm die Geschenke, die ihm zustehen. Und wer sich am meisten freut, ist der Herr selbst. Und über deinem Leben darf dann stehen, recht so, Matthäus 25, 23, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, über deine Liebe, über deine Dankbarkeit, über dein Vertrauen, über deinem Glauben, über deine Treue, über deinem Lob, über deine Anbetung. Du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Amen.